Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ja, was macht das mit uns, wenn wir beten, dein Reich komme, wenn wir eine Predigtreihe haben zum Thema sein Reich komme, wenn Jesus zum Beispiel sagt in Lukas 17, Vers 21, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Oder wenn Jesus in Matthäus 28, Vers 18 sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Was macht das mit uns? Denn das bedeutet ja letztlich, dass Gottes Reich begonnen hat. Er hat seinen Herrschaftsbereich in Anspruch genommen, angetreten. Er hat begonnen, seinen Machtbereich auszufüllen. Von daher hat diese Aussage, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde, ganz zentrale Aussagekraft für Gottes Reich. Und auf der anderen Seite beten wir im Vaterunser und sollen wir beten, dein Reich komme. Und wir sehnen uns danach. Wie verhält sich das mit Gottes Reich? Ich habe mal gestern bei der Zeitschrift Die Welt auf der Homepage geguckt. Da gibt es so einen News-Ticker, da kommen also regelmäßig die ganz aktuellen Meldungen raus, und habe mal so eine Viertelstunde, genau in dem Zeitpunkt, als ich mich dran gesetzt habe, ohne irgendwas zu filtern, die Nachrichten hier euch mitgebracht. Was unseren Alltag bestimmt. 12.04.2014, 12.39 Uhr. Schwerste Kämpfe in Aleppo seit Mitte 2012. Syrische Regierungstruppen und Rebellen haben sich nach Angaben von Aktivisten in der nördlichen Stadt Aleppo die schwersten Gefechte seit fast 2 Jahren geliefert. Am selben Tag gestern, 12.43 Uhr, 4 Minuten später, Westafrika. Rebellen töten im Norden Nigerias 19 Menschen. Bei 3 Angriffen im Norden des afrikanischen Landes haben mutmaßliche Islamisten 19 Menschen umgebracht. Sie überfielen unter anderem eine Schule. Die Behörden stehen bislang machtlos da. Pakistan, 1 Minute später, 9-monatiges Baby vom Mordvorwurf freigesprochen. Nein, ich habe mich nicht vertippt, es ist tatsächlich 9 Monate alt gewesen. Der kleine Mohammad Musa aus Pakistan soll Steine auf Polizisten geworfen haben, deshalb war er wegen Mordversuchs angeklagt worden. Ein Richter sprach den erst 9 Monate alten Jungen nun frei. Eine Meldung aus Deutschland, Justizminister will heimliche Aufnahmen nackter Kinder verbieten. Berlin. Nacktbilder von Kindern sollen nach Vorstellung von Justizminister Heiko Maas zukünftig verboten sein, sofern sie heimlich oder gegen den Willen eines Kindes gemacht oder verkauft wurden. Kinderpornografie, ein Riesenmarkt, ein Riesenproblem auch für diejenigen, die es eindämmen wollen. Eine Meldung aus England, Wanzen im Büro, Leeds-Eigentümer Cellino erstattet Anzeige. Böse Überraschung für Massimo Cellino. Der neue Eigentümer des englischen Fußball-Zweitligisten Leeds United hat in seinem Büro Abhörgeräte sowie versteckte Videokameras entdeckt und daraufhin am Samstag Anzeige bei der Londoner Polizei erstattet. Eine letzte Meldung, 13 Minuten nach der ersten reingekommen. Hamburg, Senat erarbeitet Bericht zu Ermittlungen nach NSU-Mord. Die Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund soll auch für einen Mord in Hamburg verantwortlich sein. Wie passen diese schlechten Nachrichten? Und ich habe ehrlich nicht gemogelt, ich habe da nichts gefiltert. Es waren tatsächlich innerhalb dieser 13 Minuten alle Nachrichten, die dort geliefert wurden. Wie passen diese vielen schlechten Nachrichten zu der einen guten Nachricht, dass Jesus den Sieg hat, dass Jesus alle Macht gegeben ist, dass er sein Reich baut? Werden wir nicht überflutet von schlechten Nachrichten? Warum gibt es dieses Böse? Warum gibt es solche Schreckensnachrichten? Und wie verhält es sich mit der Frage, wie wächst denn Gottes Reich und warum gibt es trotzdem das Böse? Das soll uns heute beschäftigen, und wer gerade die Angabe von dem Bibeltext um den es heute geht, angeguckt hat, hier steht es ja, der wird merken, das sind einige Verse. Ich möchte euch beruhigen, ich werde nicht auf alle Verse eingehen, aber euch deutlich machen, warum das so viele Verse sind, die das hier umspannt. Jesus erzählt hier am Anfang dieses Abschnitts das Gleichnis vom Unkraut im Acker. Da geht es um die Verse 24 bis 30. Dann kommen zwei ganz kleine Mini-Gleichnisse vom Senfkorn und vom Sauerteig, wo Jesus erklärt, wie Gottes Reich wächst und wie es wirkt. Und dann kommt eine Anmerkung, wird eingeschoben, warum und wie Jesus überhaupt in Gleichnissen redet zu der Volksmenge. Und dann am Ende dieses Abschnitts erklärt Jesus das Gleichnis vom Unkraut im Acker. Das heißt, er nimmt noch einmal Bezug auf dieses Gleichnis, was am Anfang kommt. Deswegen gehört dieser ganze Abschnitt zusammen. Ich möchte aber den Schwerpunkt auf das Gleichnis vom Unkraut im Acker heute legen und möchte uns gerne das Gleichnis vorlesen. Matthäus 13, Abvers 24. Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen dem Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ähren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten, möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr. Ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen, reißt zuerst das Unkraut aus. Sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen. Und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Ich habe kurz nochmal die wesentlichen Stichpunkte hier zusammengefasst. Da geht es also um einen Mann, um einen Landwirt, der Weizensaat aussät, guten Samen, der nachher als Weizen bezeichnet wird. Und jetzt gibt es ein Problem. Dieser Mann hat einen Feind, der schleicht sich nachts an, als keiner es sieht, und sät heimlich Unkraut. Was muss man sich darunter vorstellen? Es gibt ein Unkraut, das weltweit sehr, sehr verbreitet ist und das vornehmlich unter Weizen wächst, also mit dem Weizen zusammen. Und das ist der sogenannte Taumellolch. Jemand schon mal Taumellolch gesehen oder gegessen? Hoffentlich nicht, ist nämlich eine Giftpflanze. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht aus einem alten Apothekerbuch und rechts noch ein etwas anderes Stadium im Wachstum. Der Taumellolch sieht im frühen Stadium dem Weizen sehr ähnlich. Und man kann das eigentlich kaum unterscheiden, wenn beides so gerade aus dem Boden rauskommt. Taumellolch, muss diesen Zungenbrecher immer wieder versuchen gut auszusprechen, Taumellolch hat seinen Namen von der Eigenschaft, wenn man davon isst, beginnt man zu taumeln. Man bekommt Schwindelgefühle, man bekommt Übelkeitsgefühle und in einigen Fällen hat es auch schon Tote gegeben, die Brot gegessen haben, wo Taumellolch mit dem Weizen zusammen verbacken war, versehentlich. Die Frage ist, welcher Feind wäre so böswillig, dass er seinem Feind, einem Landwirt, Taumellolch in den Weizen mit rein sät? Klingt eigentlich ziemlich unwahrscheinlich, oder? Es ist allerdings so, dass im römischen Gesetz der damaligen Zeit ein Passus war, der genau das verboten hat, dass man Taumellolch in das Feld eines Landwirts rein sät als Racheakt. Von daher wird das schon vorgekommen sein, sonst hätte es nicht verboten werden müssen. Also, das, was Jesus hier sagt, konnte durchaus in der damaligen Welt vorkommen. Jemand sät sein Feld ein und ein böswilliger Feind kommt und sät Taumellolch. Gehen wir weiter im Gleichnis. Der Mann sät also, der Feind kommt und sät heimlich Unkraut und beides beginnt jetzt zu sprossen. Und die Arbeiter dieses Gutsherrn wundern sich. Wir lesen, da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Natürlich hat er das. Kein Taumellolch, sondern Weizen. Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Und der Gutsherr antwortet, ein Feind von mir hat das getan. Ist nicht erstaunlich, dass der Gutsherr genau Bescheid weiß und dass er nicht eingegriffen hat, dass nicht unterbunden hat, dass der Feind, sein eigener Feind, das vermeintlich heimlich tut. Er wusste genau Bescheid darüber und ist nicht eingeschritten. Und dann fragen die Arbeiter, möchtest du, dass wir jetzt einschreiten? Möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnet der Gutsherr, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Man muss wissen, dass der Taumellolch sehr intensive Wurzelwerke entwickelt. Also je älter dieser Taumellolch wird, desto ausgeprägter sind die Wurzeln unter der Erde und verweben sich mit den Wurzeln des nutzbaren Weizens. Das heißt, wenn man die Taumellolchhalme in einem ausgereiften Stadium ausreißt, reißt man unvermeidlich, wenn es große Mengen sind, auch den guten Weizen mit aus und der verdirbt. Deswegen sagt der Gutsherr hier, nein, bitte tut das nicht, sondern wartet, bis die Zeit der Ernte kommt. Und die Erntearbeiter, die sollen sich darum kümmern, nicht ihr, meine Arbeiter, sondern die Arbeiter, die speziell dafür ausgebildet sind, die Ernte durchzuführen, die sollen das am Ende der Zeit tun, wenn die Ernte kommt. Hier ist davon die Rede, dass das Unkraut verbrannt werden soll. Das war damals gängige Praxis in Palästina. Man hatte sehr wenig Brennholz zur Verfügung und man hat dann das Unkraut, was man beim Ernten aussortiert hat, in den Ofen geworfen und als Brennstoff benutzt, weil man, wie gesagt, sehr wenig Brennholz hatte. Es wurde also geschnitten, der Weizen mit dem Unkraut zusammen, dann wurden die giftigen Halme aussortiert, verbrannt und der Weizen nach dem Dreschen wurde in die Scheune eingelagert. Jesus erzählt dieses Gleichnis und ich denke, von dem Sinn dieses Gleichnisses her, von dieser Bildhälfte, haben wir es verstanden. Und er erklärt dann nachher, was es damit für das Reich Gottes auf sich hat. Denn die Jünger, die kapieren das nicht und sagen, erklär uns doch mal, was du damit meinst. Und ich möchte diese Erklärung in Form einer Tabelle ganz kurz aufzeigen. Jesus sagt, der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Das ist eine Bezeichnung, die Jesus auf sich selbst bezogen hat. Diese Bezeichnung Menschensohn, die kommt aus dem Buch Daniel, Daniel 7, Vers 13, wo von einem Menschensohn die Rede ist. Eine Gestalt, die Gott sehr nahe steht und die von Gott die Vollmacht bekommt, die Gottes Reich anvertraut bekommt und die Vollmacht bekommt, über dieses Reich zu herrschen. Und mit dieser Bezeichnung Menschensohn, die Jesus auf sich selbst anwendet, sagt er, ich bin derjenige, der von Gott alle Macht und alle Gewalt übertragen bekommt und nach der Auferstehung dann sagt, ich habe alle Macht und alle Gewalt im Himmel und auf der Erde bekommen. Also Jesus sagt, dieser Mann, der den guten Samen sät, das bin ich selbst, der Menschensohn, der dem das Reich gehört, die Königsherrschaft Gottes gehört. Der Acker ist die Welt. Und jetzt gibt es diese Samen, diese Saatkörner und interessanterweise ist das nicht das Wort Gottes, wie in einem anderen Gleichnis, sondern das sind Menschen. Der gute Same sind die Kinder des Himmelreichs, so heißt es hier. Und das ist eine Art und Weise, wie die Hebräer im Alten Testament und dadurch beeinflusst dann auch im Neuen Testament etwas bezeichnet haben, eine Zugehörigkeit. Wir alle sind Kinder unserer Eltern. Das heißt, wir gehören zu unseren Eltern und sind mit diesen Eltern verbunden. Wir gehören zu dieser Familie. Das, was einer in der Familie macht, hat Auswirkungen mit auf uns, weil wir dazugehören. Wir sitzen in einem Boot. Wenn hier von Kindern des Himmelreichs die Rede ist, dann sind damit die Menschen gemeint, die zu diesem Himmelreich, zu diesem Reich Gottes gehören. Das ist der gute Same, den der Menschensohn aussät. Und es gibt dieses Unkraut, die Kinder des Bösen. Wieder ist die Zugehörigkeit gemeint, der Herrschaftsbereich des Bösen. Unkraut steht für die Menschen, die zum Bösen gehören. Und der Böse, der Feind, ist der Teufel, so sagt Jesus. Ich habe mich gefragt, ob es denn keine Gruppe dazwischen gibt. Gibt es denn wirklich nur schwarz und weiß? Gibt es keine Grauzone dazwischen? Gibt es wirklich nur diejenigen, die zum Herrschaftsbereich Jesu Christi gehören und dann diejenigen, die unter dem Herrschaftsbereich des Teufels stehen? Ich meine, das würden ja die wenigsten unserer Mitmenschen sagen, dass sie Kinder des Bösen sind, auch wenn sie Jesus Christus in ihrem Leben nicht haben. Jesus macht hier und an anderen Stellen deutlich, nein, es gibt keine Neutralen. Nicht zu Jesus zu gehören bedeutet, dem Feind, dem Teufel zu gehören. Es gibt keine neutrale Position. Ich habe mir überlegt, mit welchem Beispiel kann man das deutlich machen? Und mir ist das Beispiel eines Flugzeugs eingefallen, ein Beispiel, das meine Frau und ich selber mal erlebt haben, als wir auf einer griechischen Insel Urlaub machten vor vielen Jahren. Wir hatten noch keine Kinder und meine Frau wurde im Urlaub krank. Wir hatten 2 Wochen Urlaub gebucht. Nach einer Woche wurde sie krank und musste ins Krankenhaus und wurde dort behalten. Jetzt haben wir damals einen günstigen Urlaub gesucht und haben deswegen ganz am Ende der Urlaubssaison unseren Urlaub gebucht. Das heißt, der Flieger, mit dem wir zurück nach Deutschland fliegen wollten, war einer der letzten Flieger, die von dieser Insel abflogen. Und das wussten wir. Eine Woche vorher kam, wie gesagt, meine Frau ins Krankenhaus. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wie ist denn das, wenn das hier im Krankenhaus jetzt doch länger dauert und der Flieger ohne uns abfliegt. Kleine Anekdote am Rande. Ich wollte meine Frau eine Freude machen, wenn sie wieder zu Hause ist, und habe ihr eine Ansichtskarte von dieser Insel geschrieben und die in den Hotelbriefkasten am letzten Tag reingesteckt. Und diese Ansichtskarte kam tatsächlich erst 7 Monate später an, weil das Hotel mit dem Tag unserer Abreise geschlossen wurde und man es nicht mehr für nötig empfand, den Briefkasten im Hotel zu leeren. Das hat man dann erst mit Beginn der neuen Saison gemacht. Aber sie hat sich dann umso mehr gefreut. Ich wusste nicht mehr so ganz, welche Karte sie bekommen hat, aber sie hat es dann rausgefunden. Es war dann tatsächlich so, dass meine Frau operiert wurde am Tag unserer geplanten Abreise und dass sie aus der Narkose aufwachte. Irgendwann der Arzt sagte, sie können jetzt fliegen. Und ich hatte alle Koffer gepackt, bin mit dem Taxi zum Krankenhaus gefahren, habe darauf gewartet, können wir jetzt oder können wir nicht. Und dann sind wir mit einem waghalsigen Taxifahrer bis zum Flughafen gefahren, wurden dort von Stewardessen empfangen. Die kannten schon unseren Namen, weil das Krankenhaus da vorher angerufen hatte. Wir haben super Platz bekommen, wo meine Frau liegen konnte. Und wir waren froh. Ihr könnt euch vielleicht das Gefühl vorstellen, was wir hatten, als wir dann endlich im Flugzeug saßen bzw. lagen und drin waren. In diesem Fall gab es nur drinnen oder draußen. Und auch das Sitzen auf der Tragfläche des Flugzeugs hätte uns nicht viel gebracht, das hätte nämlich nicht lange gedauert, da hätten wir nicht mehr drauf gesessen. Beim Flugzeug kannst du nur entweder drin sitzen oder du sitzt nicht drin. Und Jesus macht hier deutlich und an vielen anderen Stellen, es gibt nur drin oder draußen. Entweder du gehörst zu Jesus Christus, du hast ihm das Recht gegeben, über dein Leben zu bestimmen, und du gehörst in dieses Himmelreich, in dieses Reich Gottes hinein oder nicht. Und Jesus macht deutlich, alle diejenigen, die nicht bewusst in dieses Himmelreich hineingekommen sind, sind unter dem Herrschaftsbereich des Teufels. Das sind harte Worte, das ist mir bewusst. Und ich möchte das auf gar keinen Fall arrogant sagen. Es sind ja die Worte Jesu, die ich hier weitergebe. Er macht deutlich, es gibt nur schwarz oder weiß, es gibt keine neutralen Personen dazwischen. Der Gutsherr sagt, lasst beides miteinander wachsen, die Kinder des Himmelreichs und die sogenannten Kinder des Bösen. Und ich möchte noch einmal diese Skizze, die Veit letzte Woche auf die Flipchart gemalt hat, hervorkramen. Es gibt also dieses alte Zeitalter, was bis zum Kommen von Jesus dauerte und darüber hinaus angedauert hat. Aber in dieses alte Zeitalter ist Jesus hineingekommen. Er wurde geboren als Mensch, er kam auf diese Erde und damit hat ein neues Zeitalter begonnen. Das Reich Gottes hat begonnen. Und deswegen kann Jesus sagen, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Und in dieser Zwischenzeit existiert das neue Zeitalter parallel zum alten Zeitalter. Wir können jetzt schon ewiges Leben haben. Wir können jetzt schon erleben, wie Gott auf übernatürliche Weise in einzelne Situationen eingreift. Aber wir leiden auch darunter, wenn er an bestimmten Dingen nicht eingreift. Wenn das Böse die Überhand gewinnt, wenn die schlechten Nachrichten vor der guten Nachricht so dominant dastehen, wir leiden darunter und wir beten, dein Reich soll kommen, immer mehr. Du sollst immer mehr deinen Herrschaftsbereich in Anspruch nehmen und das tut er. Gott lässt seine Sonne scheinen über Gute und Böse, so heißt es an einer anderen Bibel, an einer anderen Stelle der Bibel. Das macht uns zu schaffen. Es gibt Ungerechtigkeit. In vielen Teilen der Erde werden Christen dafür verfolgt, dass sie Christen sind und sich zu diesem Jesus bekennen. Es gibt Kriege und Unterdrückung. Und trotzdem, Gottes Reich wächst. Veit hat es in der letzten Woche schon erwähnt. Gerade in solchen Ländern, wo Christen am stärksten unterdrückt werden, wächst die Gemeinde am stärksten. Und es kommen immer mehr Menschen dazu, die sagen, ich will diesen Jesus kennenlernen. Und ich will eine lebendige Beziehung zu diesem Jesus haben. Wer sind eigentlich die Arbeiter in diesem Gleichnis? Ich glaube, dass Jesus damit die Jünger meint, die sich genau diese Frage stellen und die einmal auch die Frage gestellt haben, sollen wir nicht Feuer vom Himmel kommen lassen, um diese Ungerechten vernichten zu lassen? Und die sich Gedanken machen, wie gehen wir mit diesem Unrecht um? Müssen wir hier nicht eingreifen? Sollen wir dieses Unkraut nicht jäten? Jesus macht deutlich, nein, es ist nicht eure Aufgabe, Unkraut zu jäten, weil Gott sein Reich weiter baut. Ihr könnt nicht unterscheiden zwischen Unkraut und gutem Samen. Und die Gefahr besteht, wenn ihr das Unkraut ausreißt, dass ihr die guten Pflanzen mit ausreißt. Das heißt, es steht uns nicht an, als Christen Gottes Gerechtigkeit mit Gewalt durchzusetzen. Und da wurden in der Vergangenheit viele Fehler gemacht, durch Kreuzzüge, durch andere Aktionen. Und Christen haben viel Schuld auf sich geladen und sind bestimmt in den Situationen nicht Christus nachgefolgt, der gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und der deutlich gemacht hat, mein Reich wird nicht mit Gewalt durchgesetzt, sondern mein Reich ist ein Reich ohne Gewalt, ein Reich der Liebe. Lasst beides miteinander aufwachsen. An dieser Stelle eine kurze Anmerkung in Klammern. Das gilt nicht für die gegenseitige Korrektur in der Gemeinde. In Matthäus 18 macht Jesus deutlich, innerhalb der Gemeinde haben wir Verantwortung füreinander. Und wenn Menschen innerhalb der Gemeinde sündigen, dann sollen wir sie darauf aufmerksam machen, dann sollen wir korrigieren, dann sollen wir das zur Rede bringen. Also hier gilt es nicht, lass beides miteinander wachsen bis zum Tag der Ernte, sondern wir haben Verantwortung füreinander, uns einander zu korrigieren. Klammer zu. Außerhalb der Gemeinde sollen wir Menschen, die Jesus ablehnen, nicht verdammen. Wir sollen kein Unkraut jäten. Getrennt wird am Ende der Welt durch die Engel. Und Jesus fährt fort. Das Unkraut wird eingesammelt und verbrannt. Und so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht und die ein gesetzloses Leben geführt haben. Und werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt, als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der höre. Wer von uns hat keine Ohren? Alle haben Ohren. Deswegen gelten diese harten Worte uns. Wir sind aufgefordert, zuzuhören. Und ich weiß, dass uns gerade diese Worte Jesu in den Ohren kitzeln und jucken, weil es unserem eigenen Denken so sehr widerstrebt. Dieser Feuerofen, das wird an anderen Stellen des Neuen Testaments deutlich und auch schon im Alten Testament, ist kein vorübergehendes Feuer, keine endgültige Vernichtung, sondern ein Feuer, in dem man leidet, aber nicht verbrennt. Johannes der Täufer redet in Matthäus 3 von einem unauslöschlichen Feuer. Jesus selbst redet in Matthäus 25 und sagt in Vers 46, auf diese also wartet die ewige Strafe. Die anderen aber, die den Willen Gottes getan haben, empfangen das ewige Leben. Hier steht das ewige Leben der ewigen Strafe gegenüber. Schon im Daniel 12, Vers 2 heißt es, viele, die in der Erde schlafen, werden erwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Also hier geht es nicht um eine Art Fegefeuer, durch das wir geläutert würden und dann irgendwann doch in Gottes Reich kommen, sondern hier geht es um eine ewige, endlose, zeitlose Strafe. Das ist hartes Brot, harter Tobak. In Daniel 12 geht es dann weiter nach dieser Aussage über die Strafe. Daniel 12, Vers 3. Die Einsichtigen werden leuchten wie der taghelle Himmel. Und alle, die anderen den rechten Weg gezeigt haben, werden glänzen wie die Sterne für ewige Zeichen. Und das greift Jesus hier auf. Er sagt, dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der höre. Das heißt, am Ende wird Gott absolute, ultimative Gerechtigkeit herstellen. Jeder bekommt das, für das er sich entschieden hat. Und wer hier auf der Erde geglänzt hat, ist nicht unbedingt derjenige, der dort im Himmel vor Gottes Angesicht glänzen wird, sondern die zum Reich Gottes gehören, die Jesus Christus in ihrem Leben haben herrschen lassen. Die, die hier auf der Erde unterdrückt werden, die jammern und angstvoll zittern und beben, nicht sie sind es, die im Himmel weiter so machen, verfolgte Christen, die im Himmel weiter zittern und beben, sondern dort zittern und beben die, die Jesus Christus hier auf dieser Erde aus ihrem Leben ausgeschlossen haben. Das heißt, Gott stellt am Ende eine absolute Gerechtigkeit her. Vielleicht geht euch jetzt ein Gedanke durch den Kopf, der mir oft begegnet ist, wenn es um dieses Thema geht. Ein Einwand. Gericht, ewiges Feuer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Gott der Liebe so hart mit Menschen umgeht. Ja, Gott ist ein Gott der Liebe. Und er liebt uns Menschen und er liebt das Leben. Aber das heißt nicht, dass Gott ein zahmes Schoßhündchen wäre, das wir dressieren können und das sich nach unseren Wünschen und Vorstellungen verhält. Nicht wir müssen uns Gott irgendwie vorstellen, sondern Gott selbst hat sich uns vorgestellt. Vorgestellt als der liebende Gott, aber auch vorgestellt als der gerechte Gott, als der heilige Gott, in dessen Angesicht Sünde nicht geduldet wird. Weil Gott heilig und gerecht ist, muss er Sünde bestrafen. Mal ganz ehrlich, keiner von uns würde doch einen Gott ernst nehmen, der sagt, okay, Schwamm drüber, ist alles gut. Ich habe euch ja alle so lieb. Und doch ist Gott ein liebender Gott. Und seine Liebe zeigt sich zutiefst darin, dass er seinen Sohn Jesus Christus, und das werden wir nächste Woche feiern, auf diese Erde sendet, dass Jesus Christus unsere Schuld, unser Versagen auf sich nimmt und dass er an unserer Stelle den Tod stirbt, die Strafe auf sich nimmt, die wir eigentlich hätten tragen müssen. Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe begegnen sich an diesem Kreuz von Golgatha. Und Gottes Liebe zeigt sich darin, dass er uns dieses große Geschenk anbietet. Und wenn du das für dich noch nicht klar gemacht hast, dass du zu diesem Reich Gottes, zum Herrschaftsbereich Gottes gehörst, dass deine Sünden vergeben sind, dass Jesus die absolute Herrschaft, das absolute Sagen über dein Leben hat, dann möchte ich dich einladen, heute Morgen ganze Sache mit diesem Jesus, mit diesem Gott zu machen. Seine Liebe zeigt sich darin, dass er uns anbietet, Jesus diese Strafe tragen zu lassen. Und auch in einem Gleichnis wie diesem vom Unkraut wird Gottes Liebe deutlich. Seine Liebe zeigt sich darin, dass er uns vor den Konsequenzen warnt, die auf uns warten, wenn wir das nicht tun, was er uns anbietet, was er uns vorschlägt. Denn dann müssen wir unsere Konsequenzen, die Konsequenzen für unser Handeln selbst tragen. Keiner wird dann vor Gott gut dastehen können, vor dem heiligen Gott. Der einzige Weg zu Gott, dem Vater, ist Jesus Christus. In Jesus zeigt Gott uns seine ganze Liebe und er wartet darauf, dass wir diese Liebe erwidern, indem wir ihn unsere Sünde vergeben lassen, indem wir ihn als Retter in unser Leben einladen und indem wir ihm das Recht geben, über unser Leben zu bestimmen und der Herr zu sein in unserem Leben. Gott will sein Reich in unserem Leben bauen und er will uns ewiges Leben schenken statt ewige Strafe. Was passiert jetzt bis zu diesem Ende der Welt, bis zur Ernte? Jesus macht deutlich, das gilt. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Steht ganz am Ende vom Matthäusevangelium. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Aber hier ist das Matthäusevangelium noch nicht zu Ende. Es folgen noch zwei Verse. Darum geht zu allen Völkern. Und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Hier taucht wieder dieser Ausdruck Ende der Welt auf. Bis zur Ernte ist Jesus bei uns und wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Unser Auftrag besteht nicht darin, Unkraut zu jäten, sondern Weizen zu säen. Unser Auftrag besteht nicht darin, Menschen zu verdammen, die Jesus in ihrem Leben nicht haben, sondern sie einzuladen zu einem Leben mit Jesus Christus, sie zu Jüngern zu machen. Unser Auftrag besteht darin, anderen von Jesus weiterzusagen, diese Botschaft von Gericht und Rettung weiterzugeben, so wie es unseren Gaben und unserem Auftrag entspricht. Wir haben auch den Auftrag, nach seinen Geboten zu leben und so durch unser Vorleben anderen zu zeigen, was es bedeutet, ein Jünger, ein Nachfolger von Jesus zu sein. Wir haben den Auftrag, ihm die absolute Macht auch in unserem Leben zuzugestehen und die absolute Herrschaft zuzugestehen. Und wir dürfen darauf vertrauen, am Ende wird es eine ultimative Gerechtigkeit geben. Auch wenn wir hier auf dieser Erde in unserem Leben viel Ungerechtigkeit erleben. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.